Der Predigtext für den heutigen Sonntag findet sich im Propheten Maleachi in Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Wir starten mit Vers 17, dem letzten Vers aus Kapitel 2. Ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn und an solchen hat er Freude. Oder wo ist der Gott, der da straft? Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Wir wollen zum Gebet und anschließend ein Lied aufstehen. Auch an diesem Sonntag, in diesem Gottesdienst, ist es uns ein ganz großes Geschenk, dass wir so zusammenkommen dürfen und dass wir dich anbeten und dich ehren dürfen. Wir preisen dich, den einzigen, lebendigen, unvergleichlichen Gott und Vater in Jesus Christus und beten dich an. Danke, dass du auch an diesem Morgen hier bist. Danke, dass deine Gnade und Freundlichkeit über uns wacht. Danke, dass du uns begegnen möchtest in Gemeinschaft, in Gebet, in Lied, in Wort Gottes, in Auslegung. Danke für diese ganz besonderen Vorrechte. Wir genießen sie in diesen Zeiten noch einmal ganz besonders. Wir unterstellen uns mit diesem Haus, diesem Werk, dieser Gemeinde, mit jedem Einzelnen unserer Gemeinde und die mit uns verbunden sind, deinem Schutz, deiner Führung, der Weisheit deines Geistes, deiner Leitung und danken dir für alle Führung bis zu diesem Tag. Wir bitten dich, dass wir auch an diesem Morgen mit großer Offenheit nicht nur deinen Namen nennen, sondern dass wir auch mit großer Offenheit dein Wort aufnehmen in unser Herz, in unseren Geist und auch in unseren Alltag. Segne du das Gelesene, segne dazu das auslegende Wort, segne dazu Norbert Rose in ganz besonderer Weise. Und immer, immer wieder in großer Treue sagen wir dir auch unsere Not der Einzelnen und die Not von uns allen miteinander und bitten dich um deinen Erbarmen und deine Abhilfe und deine großen und kleinen Wunder. Wir unterstellen uns dir, wir binden uns ganz fest an dich, wir schauen auf dich, unseren Gott, wir folgen dir nach, wir ehren dich und wir beten dich an. Amen.
Das sah natürlich so schön geschlossen aus, diese Verse, Kapitel 3, 1 bis 5. Das fängt so schön an, wenn es da heißt, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das klingt wie ein kleiner Nachklapp zur Adventszeit. Und wir hängen hier noch ein bisschen da drin und hätten uns gefreut, so anzufangen. Aber alle Ausleger waren der Meinung, Vers 17 aus Kapitel 2 gehört einfach dazu. Und ich habe mich dem dann angeschlossen und gesagt, wenn Sie es wirklich alle so meinen und auch die, die mir wichtig sind, dann nehmen wir diesen Vers noch dazu. Und er scheint tatsächlich sehr, sehr wichtig zu sein, nämlich als Einstieg zu diesem Abschnitt, wenn es heißt, ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Wörtlich heißt es, ihr macht den Herrn müde. Ihr bringt den Herrn an seine Grenzen. Man könnte sagen, es reicht, es langt, er will nicht mehr, er kann nicht mehr, er mag nicht mehr. Es ist einfach vorbei. Hier ist ein Punkt zu setzen. Manche Ausleger sagen, so redet Gott aber nicht. Und das ist für uns auch völlig unvorstellbar, dass er so launisch sich zeigen könnte. Viel zu menschlich gedacht. Klar, dass Gott irgendwie erschöpft sein könnte, beleidigt sein könnte, entmutigt, wehleidig sein könnte, das ist tatsächlich eine Redeweise, die eigentlich nicht zu ihm passt. Und so kennen wir ihn nicht, so sehen wir ihn nicht. Zumal Jesaja 40 etwas ganz anderes sagt. Dieses Wort kennen wir alle, wenn es heißt, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Wo es ja deutlich gesagt ist, das ist ja undenkbar, dass er müde werden sollte, dass er irgendwann am Ende sein sollte, dass er irgendwann nicht mehr wollen oder irgendwie einknicken könnte. Und trotzdem sehen wir gerade bei dem Propheten Jesaja, wie oft er genau das immer wiederholt, immer wieder beschreibt. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten, sie sind mir eine Last, also lästig. Sie sind mir eine Plage. Ich bin's müde. Das ist jetzt wieder wörtlich. Ich bin's müde, sie zu tragen. Oder in Kapitel 7, ebenfalls Jesaja, da sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Hause David, ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Es gibt noch ein paar andere Stellen, die das ein wenig schärfer noch formulieren, sowohl bei Jesaja, wenn er sagt, wer hat euch denn eigentlich gerufen, meinen Vorhof zu zertrampeln? Das ist ein bisschen im Volksmund übersetzt, aber genau das ist, was hier gemeint ist. Oder Amos 5, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Das ist alles die Formulierung, die Beschreibung von diesem kleinen Vers 17. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Womit machen wir ihn müde? Die sind ein wenig fassungslos, denn eigentlich wollten sie sagen, wir sind doch die Leidtragenden, doch nicht du. Wir haben das doch alles auszubaden, was in diesem Land, in diesem Volk geschehen ist. Und wir erinnern uns vielleicht daran, was in den ersten Kapiteln immer schon so ähnlich aussah, nämlich, dass da ein purer Sarkasmus ist. Da wird in Kapitel 1 beschrieben, wie er sie je und je geliebt hat. Und sie antworten nur, und woran bitte soll man das erkennen? Wir sehen das nirgends, dass wir Geliebte sind. Und ganz ähnlich ist diese Haltung, die wir hier gesehen haben, womit machen wir ihn unwillig? Dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn und an solchen hat er Freude. Und wo ist der Gott, der da straft? Vielleicht können manche das nachvollziehen, wenn man in solch eine Situation gerät, in solch einer Haltung ist, nämlich die Frage, diese Vorstellung, es geht den Gottlosen so gut. Das scheint ihm zu gefallen, was sie treiben. Zumindest rührt er sich nicht. Er reagiert nicht darauf. Er lässt sie einfach. Sie kriegen, was sie wollen. Sie können sich alles leisten. Sie können tun und lassen, was ihnen gefällt. Wo ist denn der Ewige und der Allmächtige, von dem wir so gerne reden? Kennen Sie das? Also ich kenne das nur zu gut, muss ich sagen. Warum könnte er nicht wenigstens ein kleines Feuerchen einmal vom Himmel fallen lassen? In Klammern gesagt, manchmal tut er es ja vielleicht auch. Nur anders, als wir es vielleicht erwartet haben. Aber manchmal hätten wir es auch ein wenig größer, ein bisschen deutlicher. Wo bist du? Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Das ist die wiederkehrende Haltung seines Volkes. Warum schweigt er? Warum reagiert er nicht? Diese Endlosschleife der Psalmen, die wir schon manchmal gelesen haben. Wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Und ich muss Ihnen gestehen, ich sehe manche Gesichter vor mir, wo ich denke, die hätten recht, so zu fragen. Da würde ich genauso fragen, wie lange muss man das aushalten? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Wie lange willst du dich so verbergen? Warum tust du nichts? Und diese Frage macht Gott müde. Nicht, weil man nicht so fragen darf, nicht, weil die, die wirklich ganz, ganz viel zu tragen haben und die gar nicht mehr anders fragen können als genau so, sondern weil dahinter eine Haltung steckt, die einfach eine gewisse Dienstleistung von Gott erwartet, die davon ausgeht, dass es sein Job ist, zu helfen. Und zwar möglichst schnell und möglichst früh und möglichst effizient. Und die Antwort, die uns sein Wort gibt, die haben wir an vielen verschiedenen Stellen, wo uns gezeigt wird, was er denn getan hat und was er tut. Also dieser Vorwurf, du machst einfach nichts, du siehst einfach nur zu, er schläft, er beobachtet nur, aber da ist von seiner Macht gar nichts zu sehen. Da lesen wir, ich will das einmal zitieren aus dem Neuen Testament, Hebräer 1, Vers 1, wo das so überdeutlich ist, nämlich nachdem Gott vor Zeiten, und das heißt nicht nur vor allen Zeiten, irgendwann ein einziges Mal, sondern nachdem Gott durch alle Zeiten hindurch vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, das ist ja seine Art zu reagieren. Bevor er handelt, redet er. Er schlägt nicht einfach drein, sondern er gibt 27 Mal eine Warnung aus, bevor etwas passiert. Vielfach und auf vielerlei Weise. Sie aber nötigen ihn immer wieder dazu, erinnern ihn daran, was getan werden muss, und er erinnert sie daran, was er schon getan hat und was sie alles nicht getan haben. Und da sehen wir einen sehr, sehr deutlichen Kontrast. Ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Sozusagen die Einleitung zu dem, was dann immer wieder genannt ist. Nicht, dass du mich gerufen hättest oder gesucht hättest oder nach mir gefragt hättest, Jakob, oder dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft, mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt, aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Du hast dich nur da bemüht, wirklich bemüht, das ist eine grausige Formulierung, wo es um deine eigenen Wege ging. Immer wenn es um dich geht, selbst wenn du nur noch wenig Kraft hast, dann wendest du doch alles auf, um genau das zu tun, und wurdest dessen nicht müde. Und die Umkehrung noch einmal, Paulus zitiert das einmal aus Jesaja 65, wenn es heißt, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht. Sie aber sagen, warum tust du nichts? Warum reagiert ihr nicht? Und dieses Wort kennen wir, wenn er sagt, nun richtet doch selbst, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Ich habe alles getan. Einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, alles getan. Und noch einmal, was sollte ich noch mehr tun? Und er selber gibt sich die Antwort und sagt, es wäre das Beste, wenn jemand die Türen einfach zuschlösse. Tür zu, abschließen, Schlüssel wegwerfen, fertig. Das wäre die vernünftige Reaktion. Alles, was ihr tut, ist vergeblich, solange das nicht geklärt ist. Und das geht im Neuen Testament weiter. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe zitieren, das will ich nur andeuten. Wenn Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt und ihr habt nicht gewollt. Zieht sich durch, geht immer weiter, ihr habt nicht gewollt. Wenn solche Taten, wie sie bei euch geschehen sind, in Tyrus und Sidon geschehen wären, die hätten allesamt längst in Sack und Asche Buße getan. Die Heiden, die hätten anders reagiert als ihr. Ihr Halsstarrigen, sagt Stephanus. Wir kennen diese Rede, muss ich nicht weiter zitieren. Das ist die Haltung seines Volkes. Warum tust du nichts? Und er macht immer wieder deutlich, was habe ich alles getan? Wie habe ich mich gemüht? Ich habe gerufen, eingeladen, ermahnt, gebeten, freundlich aufgefordert, manchmal auch sehr streng reagiert, manchmal auch sehr deutlich gesagt, wo es lang geht. Ich habe manchmal auch deutliche Zeichen gesetzt und immer wieder neu angefangen. Ich habe Wunder unter euch getan, nicht nur hier und da ein kleines, verborgenes, sondern in aller Klarheit und Sichtbarkeit habe ich euch meine Herrlichkeit und meine Liebe und meine Zuwendung und meine Treue gezeigt und ihr habt es nicht sehen wollen. Einer der Höhepunkte, Jesus vor Jerusalem und es heißt, und er sah die Stadt. Und wir hätten vollstes Verständnis, wenn er sagen würde, und jetzt sage ich mal in aller Klarheit, wo es jetzt lang geht. Und ich schüttle sie alle mal zusammen. Aber es heißt, er sah die Stadt und er weinte. Und er weinte. Und wir ahnen das, wie wir da mitten hineinsehen, in das Herz Jesu und das Herz des Vaters, das Herz Gottes. Und wo wir hier etwas sehen von seiner verborgenen Haltung, wo ich manchmal sage, das ist sein eigentliches Wesen. Das ist sein tiefstes Herz. Er sieht sie an und er wundert sich möglicherweise und er ist ungeduldig und er ist sonderbar berührt, aber er weint um die, die verloren sind und sucht sie und geht ihnen nach. Weil du die Zeit nicht erkannt hast. Und dann kommt auch noch eine Mahnung. Darum wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird dem Erdboden gleichgemacht werden. Und das geschieht bald. Das geschieht bald. Das wird hier mehrfach gesagt. Er ist ein schneller Zeuge. Siehe, ich komme bald. Das ist eine Standardformulierung. Für uns eine ganz wichtige Frage. Wir wünschen uns das ja eigentlich sehr, dass er nun auch tatsächlich bald kommt. Und manche, ich vermute, je älter man wird, desto mehr fragt man. Wenn man 18, 20 ist, wenn man gerade frisch verheiratet ist, dann denkt man, naja, eigentlich ist es noch ganz schön, hier zu leben. Und wir erwarten ja auch noch etwas. Wie es vor kurzem einer zu mir sagte, das ärgert mich, wenn ich das höre, dass er kommt und dass dann alles anders wird. Es ist gerade so schön hier. Ich will gar nicht, dass er kommt. Dann habe ich ihm erklärt, was es bedeutet, wenn er kommt. Am Ende war er doch einverstanden, dass er möglichst bald kommen soll. Aber so sind wir. Wir hängen noch fest an dem, was da ist. Aber je älter wir werden, je deutlicher wir auch etwas sehen von dem, wie diese Welt funktioniert, was da alles nicht funktioniert und wie das Unheil einfach nicht auszulöschen ist, einfach nicht wegzukriegen ist, desto mehr haben wir den Eindruck, es ist allerhöchste Zeit, Herr, komme bald. Und ich bin ganz sicher, auch Israel hat das immer so gedacht. Wie gut das wäre, wenn er bald käme. Wann kommst du, wie es verheißen ist? Es geht dann ja nicht nur um uns. Wir, die wir hier heute Morgen zusammen sind, die wir in diesem Land wohnen dürfen, in dieser Gegend wohnen dürfen, wir sind ja ein Sonderfall der Geschichte. Auch in dieser Zeit sind wir ein Sonderfall. Wenn wir ein wenig hineinsehen in das, was in dieser gesamten Welt alles geschieht, dann geht es ja immer um die Not dieser Welt, um die Verzweiflung der Unzähligen. Das sind Milliarden und nicht ein paar. Und per Nachrichten kriegen wir sie jeden Abend ins Wohnzimmer geliefert sozusagen. Da können wir sehen, was da alles ist, wie Menschen in größter Verzweiflung leben, wie Menschen in einem moralischen oder sozialen oder wirtschaftlichen oder sonst irgendeinem Dreck leben müssen. Manche auch sogar in unserem Land. In dem ganzen Dreck ihrer eigenen Biografie, die oft mit den Biografien anderer zusammenhängen. Wie lange noch? Wann kommst du? Wann genau wird das sein? Und es geht nicht um einen Traum. Es geht nicht um einen Traum von einer besseren oder anderen Welt. Es geht um die Verheißung einer Welt, einer erneuerten Welt. Nicht, was wir gerne möchten, sondern was er sich vorgenommen hat und uns versprochen, verheißen hat. Wir reden so gern davon und auch so viel von dem Reich Gottes, das da kommen soll. Wir sagen das immer wieder, Jesus ist der Herr und er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er regiert. Und im Stillen denken wir manchmal, ach, vielleicht bin ich das ja nur ich. Wo denn, lieber Herr? Wo regierst du? Ich würde es gerne sehen, dass du der Herr bist, dass man das auch sehen und sogar davon etwas sagen kann, dass du der Herr bist, der in allem die Herrschaft hat. Und wenn es nur in einem kleinen, isolierten Bereich wäre, Versuche hat es ja genug gegeben. Manche Ideologien haben es versucht. Sozialismus war nichts anderes, als so etwas Irgendähnliches hinzukriegen oder die Siedler, die Pennsylvania damals besiedelt haben, die gedacht haben, wir machen hier einmal einen neuen Versuch. Ein Land, ein Staat, eine Nation, die reines Volk Gottes sein soll. Also einen rein christlichen Staat. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, wie viele Jahre das funktioniert hat, ob es überhaupt jemals funktioniert hat, aber es hat nicht funktioniert. Es ist kein christlicher Staat geworden. Die Briten haben das eine Zeit lang geglaubt, dass das britische Empire das neue Jerusalem sein würde. Das große Hymnen. Die Briten mögen ja Hymnen. Und die meisten Hymnen drehen sich um das britische Königreich. Das neue Jerusalem. Ob es manche immer noch glauben, weiß ich nicht. Aber wir sind inzwischen eines Besseren belehrt. Wo regiert Gott in der Welt? Das, was eigentlich naheliegend wäre und was uns immer wieder auch andere sagen, wenn er schon nicht in dieser Welt sichtbar ist und regiert, dann müsste man noch erwarten können, dass wenigstens sein Volk Israel irgendetwas davon in sich trägt und zeigen kann. Oder wenn schon nicht sein Volk Israel, dann doch die Kirche, dass er seine Kirche im Griff hat, dass er seine Kirche regiert. Und wenn wir da hinsehen würden, dann würden wir als erstes fragen, welche denn? Sag's doch. Vielleicht doch nur die ein oder andere Gemeinde, die ganz besonderen, irgendeine Gemeinde, irgendein Ort, von dem wir sagen könnten, da regiert der Herr. Also nicht nur, wann kommt das Reich, sondern auch, wo ist denn das Reich? Und dann kommt Jesus und sagt, es ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dann sehen wir ihn und er kommt und er predigt, er tut Wunder, er ruft, er mahnt, er vergibt, ist gnädig, er liebt nicht nur die Frommen, er liebt besonders offensichtlich auch die Zöllner und die Sünder, die Ausgestoßenen und Ausgeschlossenen. Er verkündigt das Evangelium, das worauf ganz Israel so sehnlich gewartet hat. Und dann sagt er, jetzt ist es da. Alles, worauf ihr wartet, ist jetzt da. Vor euren Augen, vor euren Ohren ist das erfüllt, was Jesaja euch, vor allem Jesaja, euch mit großen Worten immer und immer wieder beschrieben und verheißen hat. Und dann merken wir natürlich, woran es liegt, dass zu wenig geglaubt wird. In der Welt sowieso, da würden wir nichts anderes erwarten, aber auch in den Kirchen. Viel zu wenig Glaube. Auch in den Gemeinden. Viel zu wenig Glaube. Auch in unserem Leben oft viel zu wenig Glauben und Vertrauen. Auch bei mir. Das könnte wirklich mehr sein. Immer noch zu wenig. Der Fehler liegt also auch noch woanders. Nicht nur die Welt und die Kirchen und die Gemeinden, sondern die Frage ist, gilt das denn für mich, für mein Leben, dass er in meinem Leben regieren kann und regieren darf und regieren soll, dass wir nicht nur auf die anderen warten, ja, wenn die Kirche besser wäre und die Gemeinde anders wäre, dann wäre alles ganz leicht. Fangen wir doch mal bei uns an, wenn wir mehr in die Stille gehen würden, mehr in seinem Wort lesen würden, ehrlicher wären mit unserem Leben, wie es wirklich ist, nicht nur am Sonntag, wenn wir ihm die Ehre geben und fröhlich singen oder zumindest zuhören, wenn gesungen wird, sondern dass wir auch ganz ehrlich werden vor ihm mit unserem ganzen Leben, was da alles noch dazu gehört, und dass wir wissen, er ist nicht der Chefankläger, sondern er ist der Herr, dein Arzt. Und wenn einer mit meinem Elend, mit meiner Verzweiflung, mit meiner Angst oder mit meiner Schuld fertig werden kann, dann ist es immer er. Und das darf ich glauben. Und da darf mein Glaube anfangen. Jesus fragt das noch einmal, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist ein großes Wort. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann präsentiert er uns manche Gestalten, auf die wir wahrscheinlich gar nicht geachtet hätten. Da ist diese Frau, deren Tochter schwer krank ist, die andere, die selber schwer krank ist. Dann kommt der römische Hauptmann, also ein Heide, von dem er dann vor allen sagt, solch einen Glauben habe ich bei keinem gesehen in meinem Volk. Diesen Glauben suche ich. Das ist der Glaube, der selig macht. Wir sind gefragt, Sie und ich, ob wir auch in unserem Kleinglauben immer noch sagen können, und ich glaube, ich habe auch gar nichts anderes, aber ich will auch gar nichts anderes und ich muss auch gar nichts anderes, selbst in meinem Kleinglauben, selbst in meiner Anfechtung, selbst in meiner Verzweiflung darf ich sagen, und ich weiß, dass ich in deiner Hand bin. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wenn ich dich nicht fassen kann, dann halte du mich fest. Und das glaube ich. Inzwischen glaube ich das, dass es darauf ankommt, was immer geschieht in meinem Leben. Es kommt nicht so sehr darauf an, ob ich ihn halten kann, sondern ob ich weiß, dass er mich hält und dass er mich niemals loslassen wird. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Seitdem wird das in aller Welt verkündigt, auf vielerlei Weise. Wir haben das vorhin gesehen, er hat es vielfach und auf vielerlei Weise gesagt, durch die Propheten, zu den Vätern, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Und das, was danach nun kommt, nach Hebräer 1, Vers 1 an, da heißt es nicht, da kommt jetzt auch noch ein wenig, sondern da müssen wir das ganz realistisch ansehen, dass wir heute tatsächlich sagen dürfen, an vielen Orten, immer noch auf vielfache und vielerlei Weise verkündigt er sein Wort immer noch. Und ich glaube, dass wir sogar sagen dürfen, noch viel mehr als jemals zuvor. Wenn es heißt, alle Lande sind seiner Ehre voll, dann sind wir noch ein wenig bescheiden und sagen, ganz so weit sind wir noch nicht. Aber dass sein Evangelium in nahezu allen Ländern dieser Welt, allen Völkern dieser Welt verkündigt wird, da sind wir schon sehr, sehr nah dran. Und zwar auf vielerlei Weise. Wir üben uns ja gerade darin, noch einmal eine neue Form zu finden. Damals, als der Evangeliumsrundfunk gegründet wurde, da war das ja etwas völlig Neues, dass man über Grenzen hinweg Evangelium verkündigen konnte, sogar in Länder hinein, in denen man das gar nicht hören durfte. Und wir uns heute darin üben, das noch viel leichter zu machen, mit wenig Aufwand. Und das an vielen Orten dieser Welt geschieht, auf vielerlei Weise und vielfach. Aber die Frage bleibt, was geschieht dann, wenn es auf einen trifft? Was geschieht dann, wenn wir es hören? Was fangen wir damit an? Und vielleicht können wir uns daran erinnern, wie das für uns war, dass ja solche Entscheidungen in aller Regel nicht über Wochen und Monate vor sich hergeschleppt werden, sondern dass es für viele zumindest ein einziger Augenblick, ein Moment war. Eine Stunde, eine Andacht, ein Gespräch, ein Hauskreis, eine Predigt, ein einziger Satz, vielleicht sogar nur eine Liedstrophe. Und sie haben gewusst, da bin ich gemeint. Und es wird allerhöchste Zeit, dass ich jetzt meine Entscheidung treffe, dass eine Klarheit entsteht. Und diese Entscheidungen fallen meistens in einem Augenblick. In einem Augenblick. Der Geist Gottes wirkt oft so. Das ist der Kairos. Da trifft uns etwas zutiefst und wir wissen, jetzt ist es allerhöchste Zeit. Und die einen nehmen das an. Das ist was Großartiges, wenn wir das miterleben, wie einer dieses Evangelium annimmt. Es kann aber auch ganz anders aussehen. In Johannes 6 heißt es dann plötzlich, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Es war ein Augenblick, gerade waren sie alle noch da, viele tausend, heißt es. Sie waren begeistert, sie waren mitgegangen und plötzlich ist da ein Bruch, irgendetwas ist da gewesen. Er hat ein Wort gesagt, das ihnen nicht sehr angenehm erschien, nämlich, dass sie sein Fleisch essen sollten, dass sie das Brot des Lebens essen müssen. Nicht nur sagen, das war schön oder das war nett, was wir hier erlebt haben, sondern ihr seid darauf angewiesen, das auch in euch aufzunehmen. Da wandten sich viele seiner Jünger, also derer, die da so mitgelaufen waren, die dabei gewesen sind, ab. Und wir merken, dass da nicht nur im Augenblick etwas geschieht, sondern dass hier Weichen gestellt werden. Und dass diese Weichen manchmal für ein ganzes Leben gestellt werden. Da wird die Richtung bestimmt und festgelegt. Da entscheidet sich, wie der Rest des Lebens möglicherweise aussehen wird. Da entscheidet sich auch, wo einer seine Ewigkeit verbringt. Ich weiß, die Formulierung ist ein wenig platt und trotzdem ist sie nicht falsch. Wo verbringen und wie verbringen wir unsere Ewigkeit? Wo gehören wir hin? Wo sind wir dabei? Unterscheiden sich die Geister. Da wenden sich viele ab. Paulus auf dem Areopag in Athen hat es ganz ähnlich erlebt in seiner Predigt. Dann heißt es in Apostelgeschichte 17, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die waren sich zu klug, zu fein, zu intelligent. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal hören. Ich glaube, dass man das deutlich sagen muss. Diese Reaktionen haben ein Gewicht. Wenn die einen sagen, das ist nichts für mich, lass mich in Ruhe, ich gehe meinen Weg und geh du deinen, dann kann ich damit relativ gut leben. Das ist eine Entscheidung. Aber dieses Verschleppen, wir wollen ein andermal darüber nachdenken, das ist nichts Halbes und nicht Ganzes. Da ist auch keine Unruhe mehr da. Da reibt auch nichts mehr. Und für manche bleibt es dann dabei. Das war's dann. Sie haben Worte des ewigen Lebens gehört. Der Heilige Gottes, so sagt es Petrus, stand vor ihnen. Es war die große Chance. Hätten alles von ihm haben können. Wir sahen seine Herrlichkeit. Von seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Wir haben das die letzten Wochen gerade so deutlich gehört. Und sie drehen sich um und gehen. Und dieser Prozess wiederholt sich seit 2000 Jahren permanent überall in der Welt, überall, wo dieses Wort gesagt wird. Die einen sagen, das ist mir zu anstrengend, die anderen, das ist mir zu wenig, zu unklar. Vielleicht hatte Paulus auch die falsche Krawatte an. Oder er hat zu laut gepredigt. Oder er hat nicht laut genug gepredigt. Es gibt ja immer irgendwas, was man finden kann. Die Frage ist, was tust du damit? Da wandten sich viele seiner Jünger ab. Malachi sagt das in aller Deutlichkeit, dass er seinen Boten gesandt hat, dass sein Bote kommen wird. Dieser Bote war in aller Deutlichkeit zu sehen und er kommt und sagt, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Das war eine deutliche Mahnung, noch einmal genau hinzusehen und hinzuhören. Das war eine laute Predigt von Johannes dem Täufer. Und da kam Jesus selbst. Jesus hat nicht mit Brachialgewalt etwas getan oder gesagt. Er hat sein Evangelium verkündigt. Er ist den Schwachen, den Elenden, den Sündern nachgegangen, hat sie gesucht, hat die Verlorenen auf die Schultern genommen als der gute Hirte, hat sie nach Hause getragen, wo immer sie das haben geschehen lassen. Er kam in sein Eigentum, der Engel des Bundes. Er selbst, der Ewige, ist da und sie sehen ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und immer noch gilt es, er steht vor uns. Mit diesen Formulierungen, mit diesem Anspruch, mit diesen Sätzen, die er uns ja schon im Alten Testament gesagt hat, und Jesus das in seiner ersten Predigt in Nazareth in aller Deutlichkeit wiederholt und als sein Wort jetzt präsentiert. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Da können wir grob sagen, da sind wir irgendwo alle mit drin, jeder von uns. Und dann, als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie sagen, och, nö, das ist nicht das, was wir erwartet haben. Vielleicht ein andermal, das sind so viele Ausreden, die kennen wir alle. Es geht immer um Jesus. Nein, es geht um uns. Es geht um die Verlorenen. Es geht ihm um all die, die immer noch verloren sind. Es geht um seinen Namen, in dem das Heil der Welt liegt. Und diesen Namen verkündigen wir auch in den nächsten Wochen ganz besonders. Es geht dann auch um seine Gemeinde. Wo wir hineingehören, nicht weil es in der Gemeinde so besonders schön oder so harmonisch wäre, sondern weil er sich an die Gemeinde gebunden hat. Und ich gehöre dahin, wo er sich gebunden hat. Das ist mein Platz, das ist mein Ort. Darum sind wir in der Gemeinde. So einfach ist das. Und es geht um sie und um mich, dass wir nicht nur einmal kommen, sondern dass wir klären, wie der Rest unseres Lebens werden kann, heil werden kann, von Frieden erfüllt werden kann, von Gnade erfüllt werden kann, von der Kraft seines Geistes und von der Macht seiner Stärke, der Auferstehungskraft erfüllt werden kann. Alles das ist gemeint. Aber wer wird das Kommen, den Tag seines Kommens ertragen? Und da sehen wir die vielen, die sich anders entscheiden. Er muss nicht einmal drohen. Also auch falls unter uns jemand sein sollte, der sich eigentlich eher gedacht hätte, da müsste auch mal ein kräftiges Gericht kommen. Er müsste einmal dreinschlagen. Die Leute, die er sucht, das sind ja die, die sozusagen zu seinem engsten Kreis gehören, die vor dem Thron des Vaters stehen sollen. Und ich glaube nicht, dass er vor dem Thron seines Vaters lauter Leute haben will, die aus Angst gekommen sind vor dem Gericht, sondern dass er gerne Leute um sich hat, die um der Freude an der Wahrheit willen gekommen sind, um der Liebe zur Wahrheit willen da sind, die begeistert sind von der Wahrheit und nicht, weil sie Angst hatten. Ja, ich muss schon gestehen, als ich zum Glauben kam, hatte ich vor allem Angst. Ich wollte nicht in die Hölle. Das war der Grund. Und es hat noch lange gedauert, bis aus der Angst etwas anderes wurde und bis irgendwann eine große Freude da war. Nicht, weil ich so wahrheitsliebend war, von Natur aus, sondern weil die Wahrheit sich aufgedrängt hat und weil die Wahrheit so beeindruckend ist, so schön ist, so klar ist, so herrlich ist, dass ich heute zumindest sagen darf, jetzt bin ich um der Wahrheit willen da und nicht mehr aus der Angst. Dass Menschen die Wahrheit hören müssen und dass allein die Wahrheit das Kriterium dafür ist, dass ein Mensch Jesus nicht nur hört und ihn wahrnimmt, sondern ihn auch kennenlernt und ihn aufnimmt. Einfach nur aus diesem Grunde, weil Jesus die Wahrheit ist und die Wahrheit sagt. Wenn das nicht reicht, dass die Wahrheit uns zieht, was soll denn dann reichen? Die Wahrheit muss uns ziehen. Und genau das macht Jesus. Ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Und genau das macht er. Das macht er seit 2000 Jahren in aller Stille, mit aller Geduld, in aller Effizienz. Er sitzt und reinigt Silber und Gold. Und er sagt, wer an den Sohn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Da ist schon alles gelaufen. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und am Ende kommen doch ein paar. Es sind auch ein paar mehr, tatsächlich. Da kommen 3.000, da kommen 5.000. Dann sind es wieder nur noch 12. Johannes 6, sind sie alle weg. Dann bröckelt es noch ein wenig. Judas Iskariot geht ihnen verloren. Petrus ausgerechnet fängt an, am grünen Donnerstag zu wackeln. Da weiß man am Anfang nicht genau, wohin es gehen soll. Und schon 55 Tage später sind es plötzlich 3.000 an einem Tag. Und von da an nimmt das Evangelium seinen Lauf und läuft und läuft und läuft. Und sie bringen tatsächlich dem Herrn Opfer in Gerechtigkeit. Und die Opfer Judas und Jerusalems, derer, die an Jesus glauben und der ganzen Gemeinde, gefallen ihm. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten. Noch nie waren es so viele wie heute, die mit ihren Gaben kommen, mit ihrem Lob, mit ihrem Dank, mit ihrer Freude, die in der Wahrheit leben, soweit es ihnen gelingt, die sich an Jesus gebunden haben. Und ich glaube, dass wir das sagen dürfen, gerade in unserer Zeit, noch nie waren es so viele wie heute, die sich an Jesus hängen und an sein Wort sich halten und ihm nachfolgen. Und wenn irgendjemand sagt, früher war alles besser, dann glauben Sie das nicht. Früher war alles Mist, heute ist auch vieles noch Mist, aber es war früher nicht alles besser. Es sind unzählige, die an Jesus Christus glauben. Wir sind noch nicht ganz fertig damit, wir sind noch nicht am Ziel, die Zeit ist noch nicht erfüllt, die Vollzahl, seine Vollzahl ist noch nicht erreicht, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und wenn sie erreicht ist, dann wird er kommen als ein schneller Zeuge. Wir wissen nicht wann, dieses bald heißt, er wird überraschend plötzlich da sein. Und dann ist er da. Und mit ihm werden kommen von Osten und vom Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das ist ein Unterschied, ob ich mit ihm am Tisch sitze im Reich Gottes oder, wie es die andere Formulierung ist, das wäre die Alternative, nämlich, oder ob wir draußen vor der Tür stehen. Wie oft sagt Jesus, draußen vor der Tür und die Tür ist zu. Und er wird sein Heulen und Zähne klappern. Und innen die Feier der Gemeinde mit ihrem Herrn, diese besondere Gemeinschaft, Himmel auf Erden. Und das geschieht schon, das geschieht jetzt schon. Und damit will ich schließen. Offenbarung 5, da bekommen wir einen Vorgeschmack darauf. Als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das sind sie und ich. Und sie merken, das ist nicht egal, ob wir sagen wollen, ein andermal vielleicht, sondern da geht es jetzt ums Ganze, zu sagen, da will ich dabei sein, da muss ich dabei sein. Herr, hier bin ich. Wir wollen miteinander beten. Jesus, für viele von uns hat das genauso angefangen, dass du uns ein klares Wort gesagt hast, dass wir einmal oder mehrfach dich erfahren haben, dein Wort gehört haben und irgendwann verstanden haben, dass du uns ganz persönlich meinst und dass du uns bei dir haben willst und dass du mit uns einen besonderen Weg gehen willst. Und wir wollen dir darum ganz herzlich danken dafür und dich loben darüber, dass wir tatsächlich zu dir gekommen sind und immer noch bei dir sind, weil du in großer Treue uns gehalten hast. Wir wollen dir herzlich danken, dass wir dich immer mehr kennenlernen durften und immer mehr von dieser Gnade um Gnade erfahren haben, diesen großen Reichtum. Wir wollen dich aber auch bitten, dass du denen nahe bist an diesem Morgen, an allen Orten, die ganz kurz vor diesem Schritt stehen, die noch unsicher sind, die noch zögerlich sind, die es noch hinausschieben möchten, dass du sie zu dir ziehst und dass du in ihrem Leben einen neuen Anfang machst und sie das erfahren dürfen, dass das der größte Reichtum ihres Lebens sein darf. Wir bitten dich, besonders auch für die nächsten Tage und Wochen, lass uns das miteinander erleben, dass dein Wort Menschen erreicht und Menschen verändert und Menschen heil werden und reich werden und dir die Ehre geben. Wir loben dich und wollen deinen Namen groß machen und beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.